Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen bei Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Ich darf heute mit Frau Professor Amelie Pielen, der ärztlichen Klinikdirektion aus Nürnberg, sprechen. Und wir unterhalten uns jetzt 4 Folgen lang über die Netzhaut und da speziell über Venen und dann auch noch in einer Folge über arterielle Verschlüsse. Herzlich willkommen erstmal an der Stelle.
Ja, vielen Dank, Frau Licht. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf die Studien. Und man muss zwar sagen, Venenverschlüsse ist was, das hat man dann irgendwie schnell so ein bisschen auf dem Tacho als Assistenzarzt. Aber da kann man doch noch einiges lernen und auch immer wieder lernen. Ich finde es auch ganz schön, dass wir mit einer Studie von Giocanto Aurigan und Kollegen, der Auriga-Studie, die befasst sich mit Real-World-Daten zur Behandlung von retinalen Venenverschlüssen mit Aflibercept. Das ist ja jetzt irgendwie was, wo man auf den ersten Blick denkt, okay, ja gut, haben wir ja schon vielleicht ein paar Mal besprochen. Wer diesen Podcast schon länger kennt, der hat da bestimmt auch schon 1-2 Dinge zu gehört, wenn nicht sogar 3-4. Was lohnt sich jetzt in dieser Studie nochmal für uns, dass wir da drauf schauen?
Die ersten Daten aus Real-World-Studien waren sehr ernüchternd. Und deswegen laufen die meistens so unter, jetzt kommt wieder, wir sind in Realität schlechter als gedacht und erreichen in Real World im klinischen Setting nie die Daten der Zulassungsstudien, wo ja sehr gut die Patienten selektiert werden und genauestens untersucht werden nach Studienprotokoll und auch wenige Patienten verloren gehen. Und für die Beobachtung und Auswertung der Daten dann zur Verfügung stehen. Und ich finde, Auriga ist einen Schritt jetzt in der Geschichte der Real-World-Evidence weitergegangen, weil so viele Patienten dabei geblieben sind und auch über 2 Jahre Daten vorliegen. Natürlich gehen von Baseline bis zum Zeitpunkt 2 Jahre Patienten verloren aus der Beobachtung, aus der Dokumentation. Aber es sind deutlich bessere Daten, als wir am Anfang der Real-World-Evidence-Studien gesehen haben. Und ich habe immer vermutet, dass wir viel besser behandeln aus so einem Mittelding zwischen dem, was wir aus den Real-World-Daten als entsetzlich unterbehandelt kennen und dem, was wir laut Protokoll hätten tun können und erreichen können für die Patienten, weil einfach die Schnittmenge der Patienten so unterschiedlich ist. Und andersrum, glaube ich, die treu behandeln und auch regelmäßig behandeln, unter Umständen ja gar nicht bei der Erfassung dabei sind. Und der zweite Punkt, den ich spannend finde, ist, dass es hier sind ja über viele verschiedene Länder Daten gesammelt worden zu Venenverschlüssen, allerdings nur aus 4 Ländern wirklich rekrutiert und hier auch ausgewertet, also Frankreich, Deutschland, Italien und Taiwan.
Okay. Mhm.
Genau, ein bisschen Trick haben die angewendet, um mehr Patienten zu erreichen, indem ursprünglich in das Studienprotokoll sowohl Patienten mit diabetischem Makuläödem als auch Makuläödem nach Venenverschluss und nach Zentralvenenverschluss eingeschlossen worden sind. Mhm. Aber hier werden in der Publikation ausschließlich die Daten von den gut 600 Patienten mit Venenverschluss betrachtet. Und das ist für mich schön, weil ich das mein Schwerpunkt ist und schon immer mein Forschungsgebiet bei klinischen Studien. Also ich komme von den retinalen Venenverschlüssen und Arterienverschlüssen noch zu Freiburger Zeiten, wo ich meine Assistenzarztzeit gemacht habe mit Professor Hansen und Professor Feldgen. Und dann in Hannover habe ich meinen eigenen Schwerpunkt und meine eigene klinische Studienteam aufgebaut. Und auch die Venenverschlüsse sind mir am Herzen geblieben. Darüber habe ich dann habilitiert.
Die lassen nicht los.
Und die lassen mich nicht los, nein. Es ist so toll, dass man ins Auge...
Ich hätte da am Anfang drüber fragen können. Entschuldigung.
Nein, es ist so toll, dass man ins Auge schauen kann und die Gefäße sehen kann. Und gerade bei dem Thema IVOM ist es so, dass die Patienten mit Makuladem nach Venen Verschluss ja mit am besten reagieren. Die haben die höchste Chance, Buchstaben zu gewinnen. Die haben die besten Chancen, wieder eine volle Sehschärfe zu gewinnen. Und auch wenn das Auge den Verschluss nicht vergisst und sie eine gewisse Rezidivgefahr haben, haben die wirklich quasi das Modell, die Modellerkrankung nach ROP für Anti-VEGF und Co. Und können da so viel gewinnen. Und wir haben am Anfang sehr viel gekämpft. Wir haben eine der ersten Studien überhaupt durchgeführt, wo wir Anti-VEGF mit zentraler Laserung bei Venenastverschlusspatienten betrachtet haben, die Rabamis-Studie, und haben so viel Gegenwind bekommen, weil alle gesagt haben, ah, Venenverschlüsse, das ist doch klar, da muss man nur abwarten, dann wird sowieso von alleine besser, und die, die nicht besser werden, die haben halt verloren und dann muss man lasern. Und das war ziemlich frustrierend. Und wir haben gesagt, die Venenverschlüsse, ihr verpasst was, wenn ihr diese Indikation nicht auch testet. Und dann kamen die Durchbrüche mit Bravo-Studie, Cruise-Studie, wo Ranibizumab zugelassen wurde, und Galileo, ja, Copernicus, wo Aflibercept gezeigt hat, was es kann. Und auch die anderen neuen Medikamente sind dann hinterher gekommen. Und Venenverschlüsse sind immer noch die dritte Indikation, einfach weil sie seltener sind als AMD. Mhm. Aber wenn man vergleicht, dass man bei AMD, bei einer Erkrankung, die man nicht los wird und ja nur die Symptome bekämpft, 7, 8 Buchstaben gewinnen kann und bei Venenverschlüssen 20, 25 Buchstaben gewinnen kann, dann sind das einfach ganz andere Dimensionen.
Da habe ich direkt mehrere Fragen zu, und ich muss Ihnen auch direkt zustimmen. Also diese Gefäße, dass man die Gefäße auf dem Augenhintergrund sehen kann, das ist auch das Erste, was mich an der Augenheilkunde begeistert hat. Das weiß ich noch, da war ich mit im OP, bin mitgenommen worden von unserem Nachbarn. Liebe Grüße an Dr. Leiser an der Stelle. Ich glaube, der ist inzwischen in Österreich. Und der hat mich mitgenommen in OP, und dann war ich so baff, die Gefäße auf dem Augenhintergrund zu sehen. Und das war so, die sind ja auch einfach so schön. Und gut, also das so dazu. Ich kann total verstehen, dass sie das fasziniert und dass sie da dann auch bei geblieben sind, weil natürlich auch sehr schön ist, wenn man dann irgendwie so einen Paradigmenwechsel auch direkt mitverfolgen kann und dann noch so einen Anteil daran hat. Das ist ja auch echt richtig großartig. Ja, und da befassen wir uns dann heute ein bisschen mit so Real-World-Daten. Jetzt wäre meine erste Nachfrage gewesen, Sie als Expertin dann auch gerade in Bezug auf Venenverschlüsse, die Sie dann ja auch schon lange begleiten, sind denn 2 Jahre eine gute Zeit, um die Dauer und die Behandlung mit zu beurteilen, oder ist das was kurz oder ist das zu lang? Was denken Sie, wenn so ein Patient vor Ihnen sitzt, worauf muss er sich einstellen? In wie viele Jahre ist er da vermutlich aktiv mit beschäftigt? Also passiv geht ja eigentlich nicht, ne?
Ja, also passiv im Sinne von, wir beobachten, ob wieder was passiert. Aber da muss er natürlich aktiv. Schon aktiv kommen und sich untersuchen lassen. Also man muss schon mit mindestens 1 Jahr, besser 2 Jahren Behandlung rechnen. Und je früher nach Verschluss die Therapie beginnt und umso besser das Ansprechen in den ersten 3 Monaten ist, umso besser ist die Prognose für den Patienten. Sowohl dafür, dass es weniger häufig wiederkehrt, als auch, dass die Sehschärfe insgesamt sehr gut wird. Also wenn die Diagnose gestellt ist, muss man sagen, jetzt geht die Therapie los und wir behandeln monatlich. Und dann werden je nach Verlauf die Abstände aber auch ziemlich schnell größer, je nach Behandlungsschema, Treat and Extend, werden die Abstände größer, PRN, beginnt die Pause und die Beobachtung. Und dann ist ein hoher Anteil an Patienten, die wenige Injektionen brauchen. Also so über den Daumen ist es so, ja, 20-25%, die besonders gut ansprechen, oder bis zu 20%, wenn man sich die Ergebnisse aus verschiedenen Studien anschaut, 20%, die therapieintensiv sind. Das heißt, die einen hohen Therapiebedarf haben, lange bei monatlichen Injektionen bleiben, Einen Patienten habe ich über mehr als 7 Jahre in Hannover begleitet, der egal mit welchem Medikament und Wirkstoff alle 4 bis 6 Wochen die Injektion bekommen hat. Aber das lohnt sich
aber
halt.
Aber dann war es auch besser.
Genau. Mit den Injektionen ist er von der initialen Sehschärfe von 0,1 auf 0,8 gekommen. Nach 2 Jahren Behandlung. Und
boah,
diese 0,8
schön.
Hat er die nächsten 6 Jahre gehalten. Und das lohnt sich also. Also man muss dranbleiben, egal wie gut oder wie schlecht die Sehschärfe ist. Und je früher man das Makuladem wirksam bekämpft, umso weniger leiden die Nervenzellen und umso besser kann die Sehschärfe wieder werden.
Und das hat ja sicherlich aber auch was damit zu tun, ob es ein Zentralvenenverschluss oder ein Venenastverschluss war oder was dann nochmal für eine Art von Venenastverschluss, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, makulärer Ast oder nicht. Haben die da irgendwie eine Subgruppenanalyse nochmal von dieser Subgruppenanalyse gemacht?
Ja, generell kann ich sagen, dass Zentralvenenverschluss ist einfach aufgrund der Fläche und der Menge an VEGF natürlich stärker betroffen, hat auch im Schnitt eine viel höhere Ödemhöhe. Heißt aber nicht, dass es nicht genau deswegen auch besonders gut anspricht, ne, und viel gewinnen kann.
Ja.
Und beim Venenastverschluss kommt es wirklich darauf an, welches Areal betroffen ist. Makulaastverschluss bedeutet ja, dass nur im Zentrum, am hinteren Pol, Fläche betroffen ist, aber auch da kommt es wieder drauf an, sind das die Gefäße, die auch die Fovea mit versorgen, dann kann die Sehschärfe ganz schnell, ganz tief runtergehen, gerade wenn da auch Blutungen sind, oder ist es eher, ist es schon aus dem ETDRS-Grid ein bisschen weiter weg von der Fovea, weil ja nur die zentralen Bruchteile eines Millimeters darüber bestimmen, ob wir 1-0 sehen oder nicht.
Ich glaube, diesen makulären Ast haben die hier nicht mit betrachtet.
Nee,
aber
dazu war die Gruppe auch zu klein. Es waren ja insgesamt 554 therapienaive Patienten, die also nach der Erstdiagnose Makuladem bei Venenverschluss eingeschlossen wurden. Und davon waren 326 Astvenenverschlüsse und 228 Zentralvenenverschlüsse, was auch dazu passt, dass die Venenastverschlüsse häufiger sind als Zentralvenenverschluss. Mhm. Und innerhalb der Venenastverschlüsse wurde nicht nochmal unterschieden. Das wird dann auch schwierig, weil die Gruppen sehr klein werden. Also so 10-15% sind in anderen Studien dann wiederum der Anteil an den Venenastverschlüssen. Und ich bin schon immer froh, wenn nicht alle in einen Topf geworfen werden, sondern wie hier sorgfältig nach Venenastverschluss und Zentralvenenverschluss unterschieden wird, weil die eben unterschiedlich hohen Bedarf an Therapie haben. Und unterschiedlich schnell von engen Injektionen vielleicht wegkommen. Also die Venenastverschlüsse in der Regel ein paar Injektionen weniger brauchen, die Zentralvenenverschlüsse mehr. Das aber nichts darüber aussagt, dass nicht die Sehschärfe nach 1 Jahr und nach 2 Jahren eben sehr gut sein kann. Nur wenn man dann in die Analyse alle Daten einschließt, dann sieht man besonders bei der Injektionsanzahl so ein Mischmasch und denkt vielleicht, die sind alle unterbehandelt, wobei die einen ganz wenige und die anderen ganz viele Injektionen bekommen haben, was sie eben brauchten.
Die haben hier ja dann aber auch nochmal unterteilt, wo wir gerade so bei den Einteilungen sind, die die Studie vorgenommen hat, in vorbehandelt und nicht vorbehandelt. Und da ist manchmal ein bisschen schade, dass man die Grafiken nicht weitergeben kann im Podcast. Aber da sieht es ja irgendwie ein bisschen anders aus, wie der Verlauf sich mit dem Visus darstellt. Können Sie es vielleicht ein bisschen erklären?
Genau, wenn man sich die Abbildung 3 anschaut, dann sind in der oberen Grafik die Patienten abgebildet, die therapienaiv sind und behandelt wurden. Und da sind die 3 Kurven Venenastverschlüsse, Zentralvenenverschlüsse und alle Venenverschlüsse gemeinsam. Fast so, wie man es aus den typischen Behandlungsstudien mit Anti-VEGF kennt. Die Reaktion ist schon zwischen Baseline 0 und Zeitpunkt 4 Wochen, wo die zweite Injektion ja in der Regel gegeben wird, ganz stark. Es geht mit dem Visus rauf, plus 12 Buchstaben im Mittel und dann wird es mehr oder weniger gehalten bis Woche 104, also über 2 Jahre. Und wenn man sich die Grafik der Vorbehandelten anschaut, dann geht's kunterbunt durcheinander, wenn ich das jetzt so salopp beschreiben möchte. Vor allen Dingen finde ich auffällig, dass die erste Reaktion von 0 auf 4 Wochen genauso steil ansteigt und auch bei plus minus 12 Buchstaben da ist. Das heißt, da ist ein Ansprechen. Man muss aber jetzt betrachten, dass es viel weniger Patienten sind und auch nicht jeder Patient jeden Messpunkt hat. Und dann beginnt es halt auseinander zu driften und munter Schlangen über und unter die Kurve, wo alle Venenastverschlüsse gemeinsam drin sind. Und das sind eben vorbehandelte Venenverschlüsse, insgesamt nur 65 Patienten, jeweils einmal 33 Astvenenverschlüsse und 32 Zentralvenenverschlüsse. Das heißt, die kommen von einer besseren Sehschärfe, weil sie vorbehandelt sind, haben da was verloren, sind ja zum Teil auch 30 Wochen vorbehandelt worden, also ein Jahr oder mehrere Jahre vorbehandelt worden. Und dann geht es ja häufig darum, eher zu sehen, reagiert das Auge noch, wenn man jetzt was umstellt?
Ja. Ja.
Und man sieht in der Reaktion der zentralen Netzhautdicke, dass die wieder runtergeht. Und es aber dann bei jedem Patienten individuell mit einem unterschiedlich starken Visusanstieg verbunden ist. Und dann geht es hier so zackelig durcheinander, weil wirklich nicht zu jedem Messpunkt alle Patienten da drin sind.
Ach, spannend. Sieht man mal, wie wichtig so eine Studiengröße dann auch ist.
Genau. Und es ist halt wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was die Charakteristika der Patienten sind, die da abgebildet sind in den Punkten und den Linien. Sonst kann man das ja gar nicht verstehen, warum die auf einmal an Sehschärfe verlieren, obwohl sie behandelt werden. Und da ist es vielleicht auch so, dass ein wichtiger Punkt dieser Studie eben, dass vorbehandelte Patienten eingeschlossen worden sind und dass wir ja ganz wenig über vorbehandelte Patienten wissen, außer aus Real-World-Studien. Und wenn wir jetzt wissen, dass die vorbehandelt sind, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit unterstellen, dass die eher zu der Gruppe der schlechten Responder oder hohem Therapiebedarf gehören, was dann wiederum bedeutet, auch nach einer Umstellung ist eine Reaktion da, hält aber vielleicht gar nicht so lange an. Das heißt, die sind auch nach einem Wechsel innerhalb der Anti-VEGF oder von Anti-VEGF zu Steroid oder umgekehrt, die bleiben therapieintensiv. Deswegen ist es auch das bessere Wort wahrscheinlich als Therapieversager oder was es da nicht alles gibt, um es zu beschreiben oder zu definieren. Und wenn die dann einen sehr hohen Therapiebedarf haben, aber nicht so viel bekommen, dann gehen die Kurven so auseinander. Es ist auch nicht, ein zweiter wichtiger Punkt ist, es ist auch nicht gesagt, dass die hatten ja keine vorgegebenes Therapieschema. Und bei therapienaiven Patienten ist es so, dass das Label, aber auch die Erfahrung und die Empfehlungen, Therapieempfehlungen und Leitlinien in der Fachgesellschaft sagen, mit mindestens 3 Injektionen Anti-VEGF im monatlichen Abstand beginnen und dann je nach Schema, PRN, GTN Extend oder intensiv weiter behandeln, bis das Ödem weg ist und frühestens dann auf Beobachten oder Intervall verlängern gehen. Während für den Wechsel gibt es gar keine so eindeutigen Empfehlungen. Manche
deswegen
wechseln und bleiben bei demselben Intervall.
Ja.
Andere wechseln und starten so, als wäre es neu. Wir machen es auch so.
Wie machen Sie das? Ja.
Wir machen es so, dass wir wechseln und tatsächlich wieder ein Upload von 3 Injektionen geben. Auch unter diesem Aspekt, dass das eher Patienten sind, die nicht wie erhofft bisher reagiert haben und also einen höheren Therapiebedarf in unserer Annahme haben. Und wir dann mindestens nach 3 eine Reaktion sehen wollen. Wir geben ja auch die Injektion und wir wissen, dass es nach einer Woche schon eine Reaktion gibt, aber wir messen ja nicht jede Woche. Also könnten die gut reagiert haben, aber nach 4 Wochen ist das Ödem wieder genauso hoch, wie es bei der ersten Injektion war, was ja nicht heißt, dass das Auge nicht angesprochen hat, sondern nur, dass wir es nicht beobachtet haben. Und dieser Effekt, der tritt hier in dieser vorbehandelten Gruppe natürlich noch viel stärker auf als bei anderen Patienten, die therapienaiv sind, wo wir dann in der Regel schon nach den 4 Wochen noch einen Effekt sehen, der aber nie so groß ist wie nach einer Woche.
Wie häufig wurden denn die Patienten jetzt so im Durchschnitt behandelt in Real-World-Daten und wo ist das so im Vergleich zu dem Soll, was man vielleicht im Kopf hat?
Also in dieser Patientenpopulation innerhalb der Auriga-Studie wurden die Patienten in der therapienaiven Gruppe in den ersten 6 Monaten mit 4 Injektionen behandelt. Das spricht dafür, dass sie 3er Upload bekommen haben und dann noch eine, bevor es in die nächste Beobachtungsphase ging. Kennen wir aber auch höher. Und bei 12 und 24 Monate waren es dann von Baseline ausgerechnet nur wenig mehr, also 5,5 nach 12 Monaten in der therapienaiven Gruppe und 6,9 nach 24 Monaten. Das heißt etwa 7 Injektionen im Schnitt über 2 Jahre. Das ist wenig. Das ist eher bei dem, also ich behandle seit vielen Jahren nach dem Treat and Extend Schema, 3er Upload und dann die Intervalle verlängern, wenn das Ödem weg ist und nicht wiederkommt.
Verlängern Sie die dann? Jedes Intervall hat die Möglichkeit, dann verlängert zu werden oder machen Sie dann immer eine bestimmte Anzahl von 4 Wochen, 6 Wochen, beziehungsweise dann 6 Wochen, 8 Wochen?
Jedes Intervall kann zu jedem Zeitpunkt dann verlängert werden oder beibehalten werden.
Oder okay. Also wenn er einmal 6 geschafft hat, gehen sie auf 8
genau,
und so weiter und so fort.
Solange kein Ödem wiederkommt und eher in 2 Wochen Schritten als in größeren Schritten. Jetzt insbesondere im Aflibercept.
Ich fand es ein bisschen schade, dass sie eher sich dann darauf fokussiert haben, die Länder gegeneinander zu vergleichen, was die Spritzhäufigkeit anging, als die Therapieschemata, weil das eigentlich auch total spannend gewesen wäre, jetzt für mich mal zu wissen, wer braucht denn mehr PRN oder T&E und wo sind die Patienten da mit dem Visus? Weil so, wenn man die alle zusammenrechnet, es kann ja auch sein, dass ein Patientin, wie Sie das schon gesagt hatten, mitmachen, die vielleicht sehr intensiv therapieren, ihre Patienten sonst auch vielleicht im Rahmen eines Recall-Systems immer wieder an Therapien erinnern, wenn die die vielleicht sonst vergessen hätten. Und es gibt ja sonst auch Therapiezentren, die nicht so gut dahingehend aufgestellt sind, die das vielleicht auch nicht so leisten können. Und die werden dann alle miteinander in einen Topf geworfen. Fand ich ein bisschen schade.
Ist aber einer der schwierigsten Punkte, die man über so eine Studie oder überhaupt nur über eine Studie rausfinden kann. Wir haben das in der Vorbereitung zu verschiedenen Projekten gesehen und so stark diskutiert. Und wenn man selbst unter den Experten und dann kommen ja die Anwender, auch Fachärzte, die Entscheidung treffen.
Ja.
Und man fragt die, ich mache Treat and Extend. Und du, ich mache Treat and Extend. Ja, wie machst du das denn? Ja, so und so. Und ich aber so und so. Und dann hat man 3 Leute und 5 verschiedene Schemata, die aber denselben Namen tragen. Deswegen haben wir in keiner der Studien wirklich rausfinden können, welches Schema das beste ist. Und außer man definiert vorher, was man denn darunter versteht und behandelt die genau. Sonst ist es so ein, diesen Patienten am ehesten so und dann aber auch über die 2 Jahre vielleicht mal anders. Dann muss man sich ja vorstellen, dass an dem Zentrum vielleicht nicht bei jedem Besuch dieselbe Person den sieht und sagt, ich würde jetzt 2 Wochen verlängern. Ich wäre nochmal bei dem Intervall geblieben. Und das ist diese Definition von dem Behandlungsschema ist so schwierig. Und dann einen Effekt zu sehen, wenn ich so viele verschiedene Schemata habe, das ist dann quasi für jeden Patienten individuell. Und das soll es ja auch sein. Also wir streben ja eine individualisierte Therapie an. Aber zu überprüfen, ob es dann für dieses Individuum das Beste war, das ist ja unmöglich. Dann bräuchte ich dasselbe Individuum ja nochmal.
Stimmt. Aber das hat mir jetzt sehr geholfen, dass Sie es nochmal so eingeordnet haben. Haben Sie denn ein Fazit, was Sie für sich und vielleicht auch für uns als Zuhörer ziehen können aus dieser Studie zum Ende der ersten Folge?
Mir war die Abbildung 5, der Visus-Gewinn, aufgeteilt nach dem Visus bei Baseline. Das ist mir so einer der wichtigsten Punkte auch in dieser Studie, weil da geschaut wurde, welchen Visusgewinn, welche Veränderungen haben Patienten, die in einer Gruppe sind, die am Anfang besonders schlecht gesehen haben, kleiner 35 Buchstaben, nächste mittlere Gruppe 35 bis 69 Buchstaben und dann die Gruppe, die besser als 70 Buchstaben gelesen hat bei Baseline, als es mit der Therapie losging. Und es zeigt ganz deutlich, wenn man jetzt den Visusgewinn nach 12 Monaten betrachtet, dann hat die Gruppe mit dem schlechtesten Visus plus 26 Buchstaben gewonnen. Die mittlere, der größte Topf, hat die 12,9, die auch im Mittel mehr oder weniger rauskommen. Und die Gruppe mit sehr guter Sehschärfe zu Beginn, die hat nur plus 2. Und das rückt nochmal sehr in den Fokus, dass der Gewinn abhängig davon ist, was ich vorher durch die Erkrankung verloren habe. Und gerade die Patienten, das ist mir besonders wichtig, gerade die Patienten auch in der Kommunikation mit demjenigen, der mir da gegenüber sitzt, die eine schlechte Sehschärfe zu Beginn haben, die sollen nicht aufgeben, sondern die sollen behandelt werden, die sollen von dieser Supertherapie, Anti-VEGF, egal welches, profitieren. Und die brauchen aber so viel, dass es nicht nach den ersten dreien hat sich noch nicht entschieden, was die mal sehen werden. Ich hatte ja vorhin schon mal den Patienten aus Hannover genannt, der ist mit 0,1 mühsam im Sehtest gestartet. Da hätte ihm ja keiner voraussagen können, dass der mal 0,8 sieht und das viele Jahre lang. Und ja, also diese Tabelle oder die Grafik in der fünften Abbildung, die ist ganz wichtig, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass da ein breites Spektrum ist und viele Patienten gewinnen können. Wenn ich schon gut sehe, kann ich auch gewinnen, weil es mich dann weniger stört und ich noch besser sehe. Aber der Ausschlag ist halt ganz klein. Dann darf ich nicht enttäuscht sein, weil es im Mittel nur 2 Buchstaben mehr sind. Es kann trotzdem bedeuten, dass ich alles lesen kann oder Auto fahren kann und im anderen Fall nicht. Das ist eines der schönsten Fazits, die ich aus dieser Real-World-Studie ziehe, dass die Patienten mit Makuloödem nach Venenverschluss von einer intensiven Therapie profitieren. Und vielleicht hätten sie noch mehr profitiert, wenn sie noch mehr Spritzen bekommen hätten. Also wir können noch besser werden.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitreinschauen und Beurteilen dieser Studie. Frau Professor Pielen, ich freue mich, dass wir das Thema die nächsten beiden Folgen noch ein bisschen vertiefen dürfen. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das, was Sie schon angesprochen hatten, nämlich das Ödemrezidiv und die Zeit bis dahin. Und ja, dann danke ich an der Stelle nochmal Bayer. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht getan. Vielen Dank an Bayer für die Unterstützung und das Möglichmachen dieses Podcast-Monats. Und vielen Dank auch Ihnen, dass Sie dabei waren und uns die Studie erklärt haben.
Ja, vielen Dank.
Dann wünsche ich eine wunderbare Woche, sowohl Ihnen als auch den ZuhörerInnen und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.